Sie hören SBS German.
Hallo, hier ist Wolfgang Müller von SBS Audio. Ich spreche mit Marco Walde, dem neuen Leiter der Industrie- und Handelskammer in Australien.
Ja, ganz herzlichen Dank erstmal für die freundliche Einladung und für die Möglichkeit dieses Interviews. Was hat mich nach Australien verschlagen? Es ist irgendwo zwischen neuer Perspektive, ein persönlicher neuer Lebensabschnitt und auch in meiner beruflichen Karriere, wo ich bereits viele Dinge gemacht habe. Ich habe die letzten 12,5 Jahre in Asien verbracht, genauer gesagt in Vietnam, auch zuständig für Kambodscha, Laos und Myanmar. War davor 10 Jahre in Osteuropa unterwegs, 5 Jahre in Rumänien, 5 Jahre in Polen. Und es waren immer interessante Zeiten mit interessanten Herausforderungen, aber noch größeren Chancen, insbesondere für deutsche Unternehmen. Und eine solche, ich will nicht sagen Zeitenwende, aber eine solche Ära sehe ich jetzt für Australien auch angebrochen. Und es war für mich Zeit für eine neue Herausforderung. Australien hat viele Potenziale. Wir arbeiten, glaube ich, so eng zusammen wie noch nie, insbesondere zwischen Europa und Australien, sodass ich mich auf diese neue, wirklich spannende Aufgabe freue.
Wenn Sie Vietnam sagen, dann kommen Sie aus gerade so einem boomenden Land. Vietnam hat sich ja sehr gut entwickelt. Finden Sie dagegen die Wirtschaft in Australien nicht ein wenig ruhig?
Nein, ich glaube, wir haben einfach andere Themen und auch andere Möglichkeiten in der wirtschaftlichen Zusammenarbeit. Sie haben recht, in Vietnam haben wir seit Jahren diesen Trend, was wir China plus eins nennen. Wir haben viele deutsche Greenfield- und auch Brownfield-Investitionen. Wir haben ein großes Interesse innerhalb der Diversifizierungsstrategie von vielen Unternehmen, wenn wir über Asien sprechen. Aber in Australien haben wir zwar einen kleineren Markt, wir haben weniger Einwohner, wir sind auch ein Stückchen weiter weg, aber dafür haben wir natürlich eine weitaus entwickeltere, oder die Volkswirtschaft ist weitaus entwickelter, als wir das in Vietnam oder in Südostasien haben, wenn ich mir Singapur mal ausnehme. Und wir haben große Kooperationsmöglichkeiten im Bereich Energie, im Bereich Wasserstoff. Die gesamte Mining- und Rohstoffindustrie ist natürlich hochinteressant und wir haben wirklich interessante Ansätze, wenn wir über R&D, insbesondere auch im Healthcare-Bereich sprechen. Also sind einfach andere Segmente, auch andere Ebenen, die wir hier füllen können und auch sollten.
Ja, von den Rohstoffen wird ja immer wieder gesprochen und Wasserstoff ist natürlich besonders grüner Wasserstoff, ist ja etwas, wofür sich Deutschland sehr interessiert. Aber man hat manchmal den Eindruck, es wird mehr darüber gesprochen, als eigentlich gemacht wird.
Ja, das geht natürlich einher mit großen Investitionen. Die Themen müssen natürlich skaliert werden, also rein von der Innovation, von der Idee der Innovation, müssen natürlich Technologien und Investoren, aber eben auch Unternehmen gefunden werden, die in der Lage sind, das nutzbar zu machen für die gesamte Wirtschaft. Und deshalb braucht es halt seine Zeit. Und wir müssen verschiedene Aspekte dieser gesamten Wertschöpfungskette auch noch klären, auch Dinge ausprobieren. Ich nehme jetzt mal den Transport von Wasserstoff von Australien nach Europa. Ja, das sind natürlich Dinge, die muss man auch technologisch und dann natürlich gekoppelt eben auch mit den geografischen Herausforderungen erstmal schließen. Aber ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg. Also insbesondere was diese Themen angeht, wo wir Nachholbedarf haben, ist zum Beispiel Dinge wie Freihandelsabkommen. Ja, das war offen gesagt für mich relativ überraschend, dass wir es bisher nicht geschafft haben, obwohl wir beide sogenannte like-minded Partner sind, dieses Freihandelsabkommen miteinander zu vereinbaren und auch in Kraft zu setzen. Und ja, einige Dinge brauchen ihre Zeit. Die Antwort liegt, wie gesagt, darin, dass es in einigen Aspekten gerechtfertigt ist, aber in anderen Aspekten könnte es durchaus schneller gehen, da gebe ich Ihnen recht.
Sie erwähnten, dass es ein großes deutsches Interesse an Partnerschaften und wirtschaftlicher Engagement in Vietnam gibt. Kann man das von Australien auch sagen?
Ich bin jetzt erst 7 Wochen hier. Ja, in den Gesprächen, die ich führe, auch mit Funktionsträgern in Australien, ist, dass der Eindruck durchaus positiv ist. Selbst ich bin positiv überrascht, dass auch wenn wir in europäischen Formaten reden, dass dann von der australischen Seite ganz häufig sofort Deutschland als Kooperationspartner, beispielsweise im Bereich Energie oder auch im Bereich Wasserstoff, sofort genannt wird. Und ich glaube schon, dass in der Wahrnehmung von Australien Deutschland eine zunehmend strategische Rolle spielt, insbesondere in Bezug auf Europa. Ja, gleichwohl, wir sind immer noch nur der zweitgrößte Handelspartner innerhalb Europas für Australien nach dem Vereinigten Königreich. Und auch das sind so Dinge, die kann man durchaus motivierend empfinden und versuchen zu ändern.
Sie haben in Ihrer Karriere auch Osteuropa kennengelernt. Das ist ja momentan ein sehr interessantes Gebiet, mit dem, wenn wir uns den Krieg in der Ukraine anschauen. Osteuropa wird von Westeuropa oft belächelt und unterschätzt, so meine ich.
Die Ansicht würde ich ein Stück weit teilen, obwohl ich sehe, dass wir natürlich unheimliche Fortschritte gemacht haben. Also wenn Sie sich Mittelosteuropa anschauen, seit dem Beitritt zur Europäischen Union am 1. Mai 2004, das war der Startschuss, ich würde sagen, für gesamt Mittelosteuropa. Die Länder entwickeln sich rasant. Die sozioökonomischen Folgen sind natürlich auch dort. Man sieht manchmal das, was an positiver wirtschaftlicher Entwicklung vollzogen ist, dass sich das in den Gesellschaften nicht immer widerspiegelt. Aber ich kann auch heute schon den Einfluss sehen, was osteuropäische Länder auch für die gesamte Europäische Union, und da rede ich jetzt nicht nur von Polen oder Ungarn, sondern auch wirklich konstruktiv beitragen. Und wie sie natürlich perfekte Brückenbauer sind, auch zwischen dem klassischen Westeuropa und dem übrigen Osteuropa. Ich glaube, unterm Strich, bei allen Herausforderungen ist das eine unheimlich große Bereicherung für die Europäische Union. Und dann hängt es natürlich ab, auch ein Stück weit von der Offenheit der Menschen, ja, inwieweit sie neugierig sind, inwieweit sie sich darauf einlassen. Es gibt Zahlen, dass in Berlin gerade vielleicht 25% der Berliner Einwohnerinnen und Einwohner mal in Polen gewesen sind, obwohl das eine Autostunde entfernt ist, aber stattdessen jedes Jahr ein- oder zweimal nach Mallorca in den Urlaub fliegen. Ich glaube, das ist eher so eine gesellschaftliche Diskussion, aber die muss in Westeuropa geführt werden.
Sie selbst stammen ja aus den, was wir als die neuen Bundesländer bezeichnen, die ehemalige DDR. Sehen Sie die Welt eigentlich anders, als das Ihre westdeutschen Kollegen tun?
Ja, ich glaube heute nicht mehr. Ich denke, heute fühlen wir uns alle als Gesamtdeutsche. Ich bin immer gerne bereit, auch meine ostdeutsche Biografie mit einzubringen in alle möglichen Prozesse. Und ich glaube, wir sind heute gut aufgestellt. Für Unternehmen ist das manchmal eine gewisse Herausforderung, weil Unternehmen aus den ostdeutschen Bundesländern auch noch relativ starke und traditionelle Geschäftsbeziehungen in diesen ehemaligen Osten, in diesen ehemaligen RGW und selbst in die Nachfolgestaaten der Sowjetunion immer noch haben. Das haben westeuropäische oder westdeutsche Firmen in diesem Maße nicht so. Sie sind also wesentlich diverser aufgestellt. Mit all den Folgen sind zum Beispiel stärker von Sanktionen betroffen. Das spiegelt sich ja auch in den Diskussionen wieder, die wir in Deutschland haben. Aber nein, ich glaube, meine Perspektive, ich habe relativ früh gelernt, wenn ich über mich selber sprechen darf, was diese deutsche Teilung angerichtet hat, auch in den Köpfen der Menschen auf beiden Seiten. Ich erinnere mich, dass ich als meinem ersten Besuch als 18-Jähriger in das damalige West-Berlin gegangen bin mit einem Freund, der da eine ältere Tante hatte. Und die ältere Tante uns beiden Jungs aus dem Osten eine Banane geschenkt hat und die Dame sich bemüßigt fühle, mir zu erklären, komm mal, Junge, die musst du hier oben aufmachen. Ja, das war für mich ganz gut, weil das war wirklich für mich ein Schlüsselerlebnis, wo ich sage, okay, jetzt sehe ich, wir müssen jetzt auf beiden Seiten dieser Mauer und der ehemaligen Grenze wirklich arbeiten, um diese Vereinigung und dieses gegenseitige Verständnis, dieses Kennenlernen, das ist also nicht nur von uns mit unserer Neugierde, sondern auch die Leute im ehemaligen Westdeutschland müssen ihren Horizont ein bisschen verändern, um nicht zu sagen, zu erweitern. Und dann kommt natürlich eins dazu. Ich komme aus Mecklenburg und aus Mecklenburg-Vorpommern. Ich habe also jetzt beispielsweise keinen sächsischen Akzent oder Dialekt. Das führte dann in den weiteren Jahren auch dazu, dass, wenn ich mich selber in Sachsen aufgehalten habe, dass ich auch als Wessi beschimpft worden bin. Obwohl ich keiner bin und keiner war, was jetzt aber auch nicht schlimm gewesen wäre. Aber das hat mir dann einmal mehr gezeigt, wie absurd eigentlich diese Trennung Ossi-Wessi oder diese Ost-West-Trennung damals schon gewesen ist und heute erst recht obsolet ist.
Wenn Sie diese komplizierte Geschichte Australien erzählen, viele werden mit dem Kopf schütteln und Sie können sich gar nicht vorstellen, dass die Geschichte und eine Herkunft so kompliziert sein kann.
Ja, aber das ist der Fall. Ja. Also für mich, ich kann nur noch mal sagen, für mich 18 Jahre war ich alt, als die Wende gekommen ist. Ich habe dann erst nach der Wende Abitur machen können auf dem Abendgymnasium, habe dann studiert, bin dann nach Polen gegangen, weil wir haben in der Schule alle Russisch gelernt, kaum Englisch und keine weitere Fremdsprache. Und ja, Sprachen öffnet Grenzen und eröffnet Möglichkeiten. Und ich bin also unheimlich dankbar, dass es so gekommen ist, insgesamt, aber eben auch für mich ganz persönlich. Ja.
Nach Vietnam ist Australien ein ganz anderes Land. Die Sonne scheint die ganze Zeit, die haben fantastische Strände, die Leute sind alle sehr sportlich und sowas. Fühlen Sie sich wohl in Australien?
Ja, so nach den ersten 2 Monaten, es fühlt sich gut an. Und ich bin natürlich immer noch dabei, viele Dinge zu lernen und neu kennenzulernen, was irre Spaß macht, was auch hier und da mal mit einer schmerzhaften Erfahrung einhergeht, aber so ist das im Leben. Ich glaube, dass Deutschland und Australien, dass wir gut zueinander passen können, ja, wenn wenn man natürlich so bestimmte Toleranzen einhält und auch eine bestimmte Offenheit hat. Ich glaube zum Beispiel festzustellen, dass die Kultur und auch die Business-Kultur, dass Australien irgendwo zwischen Deutschland und Asien ist, dass also Dinge häufiger indirekter gesagt werden, dass starke Verneinungen auch in Australien vermieden werden. Stattdessen hält man still oder man sagt vielleicht gar nichts oder man lässt es so auslaufen. Das gefällt mir gut. Also gerade dieses Wiedererkennen von bestimmten Elementen und das Umgehen damit. Und wie gesagt, ich fühle mich hier unheimlich wohl. Ich lerne kennen, dass viele Dinge auch einfach sein können. Die öffentliche Verwaltung, ich war total überrascht, wie schnell und gut es geht, meinen deutschen Führerschein hier in einen australischen Führerschein umtragen zu lassen. Das sind Verwaltungsvorgänge, die absolut modern sind, nicht ganz billig, aber dafür bekommt man eben auch eine Gegenleistung. Und es braucht so 30 Minuten und Fotos und Sehtest werden hier in Deutschland, würden wir sagen, im Bürgerzentrum gemacht. Also das war eine unheimlich positive, tolle Erfahrung.
Sie müssen unseren Hörern noch erklären, was eine Handelskammer ist und was sie eigentlich macht.
Was macht eine Handelskammer insbesondere im Ausland? Jeder weiß, Deutschland ist ein wirtschaftlich starkes Land. Da muss man dazu sagen, jeder kennt zwar die großen Marken, aber das Rückgrat unserer Wirtschaft in Deutschland sind die kleinen und mittelständischen Unternehmen. 95% aller Unternehmen in Deutschland sind sogenannte KMUs, kleine oder mittelständische Unternehmen. Das ist die eine Information und dann ist unsere Wirtschaft natürlich exportgetrieben, also weniger von der Binnennachfrage, so wie in Frankreich beispielsweise. Die Deutschen sind tendenziell sparsamer und deshalb brauchen sie Mechanismen, die eben insbesondere kleine mittelständische Unternehmen in die Lage versetzen, gutes Exportgeschäft zu machen, auch in Ländern, die so weit weg sind wie Australien von Deutschland. So, und unsere Regierung hat sich, glaube ich, richtigerweise vor vielen Jahrzehnten dazu entschieden, das nicht mit eigenen staatlichen Strukturen zu machen, sondern die Kammerwelt, das DIHK, AHK, IHK-Netz damit zu beauftragen. Sodass wir jetzt in über 90 Ländern in der Welt mit 120 Büros, 125 Büros sogenannte bilaterale Industrie- und Handelskammern gegründet haben. So wie wir in Australien mit der deutsch-australischen Industrie- und Handelskammer. Und das war, glaube ich, eine sehr kluge Entscheidung. Und es war noch eine klügere Entscheidung, diese Handelskammern immer bilateral aufzustellen. Wir sind also kein Club von deutschen Unternehmen in Australien, sondern wir arbeiten immer bilateral. Das heißt, wir unterstützen deutsche Unternehmen nach Australien, aber auch australische Unternehmen auf dem Weg nach Deutschland. Und natürlich unser Mitgliedernetzwerk ist auch geprägt von beiden Unternehmen. Und das ist, glaube ich, in puncto Nachhaltigkeit unheimlich wichtig. Deshalb sind wir da und das sind im Grunde unsere Aufgaben. Also Markteinstieg für die Unternehmen aus dem jeweils anderen Land, das Mitgliedernetzwerk mit den Veranstaltungen, mit allem, was dazugehört, zu formen und auch weiterzuentwickeln. Und der dritte Aspekt ist eben, was wir heute neudeutsch nennen, Advocacy, dass wir natürlich gucken, stimmt das regulatorische Umfeld für Deutsche in Australien, für Australier Richtung Deutschland? Und dafür sind wir da.
Wie ist denn das Interesse australischer Firmen an Deutschland?
Das ist auch etwas, wo ich selber noch ganz am Anfang bin, das zu lernen. Wo sind die Interessen? Was ich sehe, ich hatte schon mal das Vergnügen, 2017 bei dieser Regionalkonferenz in Perth dabei zu sein. Und schon damals wurde artikuliert, schon damals mit Blick auf den Brexit, dass sich die australische Perspektive natürlich auch ändert. Insbesondere, wenn es um wirtschaftliche Themen geht. Europa spielt eine wesentlich größere Rolle, auch strategisch. Und innerhalb Europas nimmt die Rolle von Großbritannien zunehmend ab, sodass man sich zu neuen Partnern hinwendet. Und ich glaube deshalb, auch wirtschaftlich kommt Deutschland mehr und mehr in den Fokus. Und vielleicht darf ich das auch sagen, wir haben ja heute hier die Gelegenheit, das erste Büro zu eröffnen, Frankfurt-Rhein-Main-Region, die eben hier eine ständige Präsenz und auch Sichtbarkeit aufbauen möchte und auch mit uns zusammen entwickeln wird, um eben australische Unternehmen, insbesondere aus der Finanzbranche, aber auch viele andere, denken Sie an Healthcare beispielsweise, für mögliche Investitionen in Deutschland und in diesen Wirtschaftsraum zu begleiten.
Herr Wald, ich bedanke mich vielmals für diesen interessanten Bericht und wünsche Ihnen viel Glück mit Ihrer Arbeit.
Ich bedanke mich auch bei Ihnen für diese Möglichkeit, dieses Interview hier mit Ihnen machen zu können. Herzlichen Dank.
Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.